In der Auslegung des Epheserbriefes sind wir jetzt an eine Stelle gekommen, die allgemein bekannt und genauso brisant ist, weil sie heute nicht mehr so gelebt werden will und man es im Allgemeinen auch nicht so versteht, zunehmend auch unter Christen. Ich möchte, bevor wir zu dieser Auslegung dessen kommen, was es heißt, dass eine Frau sich dem Mann unterordnen soll, dass ein Mann die Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Bevor wir also uns dort mit dieser klassischen sogenannten Haustafel der Ehe beschäftigen, möchte ich einmal zu den Grundlagen gehen. Warum hat Gott die Ehe überhaupt geschaffen und was bezweckt er damit? Deswegen werden wir uns heute einmal eine kurze Pause in Epheser machen. Wir werden in 1. Mose hineingehen und dort uns die Grundlagen der Ehe anschauen. Was, glaubt ihr, ist das größte Geschenk, das Gott den Menschen gegeben hat auf dieser Erde? Nun, ich behaupte, dass das tatsächlich die Ehe ist. Nun werdet ihr vielleicht sagen, nein, Andreas, warte mal. Jesus Christus ist doch das größte Geschenk, das Gott uns gab, damit er uns errettet. Nun, ich stimme zu. Dennoch glaube ich, dass Gott für uns Menschen mehr bereitet hat als die Errettung durch Jesus Christus. Auch wenn ich zugebe, dass dieses größte aller Geschenke ohne Jesus Christus nichts wäre. Aber es ist tatsächlich mit der Ehe verbunden. Ich hoffe, du bist jetzt neugierig genug geworden, um zu wissen zu wollen, was ist an der Ehe so groß, dass es noch höher als die Errettung in Jesus Christus ist. Noch schöner und einzigartiger. Nun, ich werde keine Irrlehren verkünden. Habt nicht Angst, aber prüft, was ich sage. Lasst uns dazu einmal 1. Mose aufschlagen, das 2. Kapitel. Und wir werden die Verse 18 bis 25 lesen, denn diese Verse möchte ich auslegen. Und ich werde durchaus den ein und anderen Inhalt dieser Verse überspringen, da es nicht jetzt die Aufgabe ist, sie insgesamt im Detail auszulegen. 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und wir werden aus diesem Text heute 6 Lektionen lernen. Das sind nicht die einzigen Lektionen, die der Adam damals an seinem ersten Tag des Lebens lernen musste. Wir werden 6 davon auch mit ihm zusammen lernen, wobei der 6. Punkt heute mehr oder weniger nur angestriffen wird. Den werde ich runterfallen lassen, da wir ihn in den späteren Auslegungen in Epheser sehr viel ausführlicher beleuchten werden. Als erstes wollen wir lernen, Gott legt fest, was gut und schlecht ist. Als zweitens werden wir sehen, dass Gott den Menschen mit einem Mangel geschaffen hat. Als drittens werden wir sehen, dass Gott die Lösung dieses Mangels kennt. Viertens werden wir sehen, dass Gott den Zeitpunkt für die Lösung bestimmt. Und fünftens, dass Gott selbst derjenige ist, der den Mangel behebt. Und als sechstens, Gott führt das Prinzip der männlichen Leiterschaft und der weiblichen Unterordnung ein. Aber wie gesagt, das wird dann in den nächsten Auslegungen vom Epheserbrief ausführlicher kommen. Wir werden innerhalb dieser vor allem fünf Punkte auch erstens sehen, was der Zweck der Ehe ist. Wir werden die Funktionsweise der Ehe kennenlernen und wir werden die Erfüllung in der Ehe kennenlernen. Nun lasst uns zum ersten gehen. Wenn wir den 18. Vers ganz genau lesen, fällt auf, dass Gott zum ersten Mal in seiner gesamten Schöpfung davon spricht, es ist nicht gut. Und während wir allzu schnell sehen, dass Gott sagt, es ist nicht gut und das schon eine allgemein bekannte Beobachtung ist, fällt den wenigsten auf, was uns übrigens leider sehr oft nicht auffällt, wer das sagt. Gott ist derjenige, der spricht. Nun mögt ihr vielleicht sagen, Andreas, das ist doch klar, das ist nichts Besonderes. Aber das ist wichtig, denn Gott ist derjenige, der hier sagt, was nicht gut ist. Ist euch schon mal aufgefallen, was Gott unmittelbar, bevor er sagt, was nicht gut ist, dem Adam sagt? Kurz bevor Gott sagt, es ist nicht gut, sagt er dem Adam Folgendes. Er gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut. Gott hat dem Adam ganz klar gemacht, da ist ein Baum, wenn du davon isst, wirst du wissen, was gut und schlecht ist. Das heißt, du wirst über dich selbst bestimmen können, was für dich gut und was für dich schlecht zu sein scheint. Sagen wir einmal, ich würde diesen Baum heute am besten nennen, das ist der Selbstbestimmungsbaum. Und dann sagt Gott, dieser Baum, von dem du essen könntest, wo du dann wissen würdest, was gut und schlecht ist, davon darfst du nicht essen. Und das hier ist nicht gut. Das Erste, was Adam hier lernt, eines dieser Dinge, die Adam lernt, das Erste, was wir ansehen wollen, ist, Gott bestimmt, was gut und was schlecht ist. Und das ist für uns Menschen von größter Bedeutung. Und das ist auch in der Ehe von ganz großer Bedeutung. Es gibt allzu viele Fragen in unserem Leben, im Eheleben, aber auch im gesamten Leben, bei denen wir selber überlegen, was wäre hier gut für mich und was wäre nicht gut. Das tun wir schon allein reflektorisch, ganz intuitiv, also von alleine. Und in wenigen Fragen sagen wir, hier müssten wir vielleicht mal in der Bibel schauen und fragen, was Gott uns zu sagen hat. Und es gibt sehr viel mehr Antworten in der Bibel, als wir nach Antworten in der Bibel suchen. Wir sind manchmal ratlos, weil wir nicht dorthin gehen, wo der Rat gegeben wird. Wenn Gott sagt, was gut und schlecht ist, frag ihn doch. Nun, ich weiß, die meisten von uns mögen Gott nicht so gerne fragen, weil Gott sagt, ich habe es hier niedergeschrieben und die Antwort von ihm bedeutet manchmal tagelange, monatelange oder jahrelange Sucharbeit. Ja, es ist ja nicht so, dass ich in den Himmel rufe, Gott frage und dann kommt eine Stimme runter und sie serviert mir die Antwort fertig, wie auf einer Kassette. Nun, wir können natürlich andere Menschen fragen, aber insgesamt das Prinzip ist, Gott sagt, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist. Und das sollten wir akzeptieren. Und danach sollten wir immer wieder fragen. Nun, wir wissen alle, dass Adam und seine Frau sich nicht an dieses Gebot gehalten haben. Und sie haben, oh Wunder, in der Bibel steht das unmittelbar nach diesem ganzen Bericht, nachdem Gott sagt, es ist nicht gut. Und all das passiert, was wir heute noch sehen werden in dieser Predigt. Das Nächste, was der Mensch tut, ist, Er lässt sich verführen von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nehmen, um so zu werden wie Gott und zu bestimmen, was gut und schlecht ist. Selbst zu bestimmen, von dem er meint, was für ihn gut und schlecht ist. Das ist eigentlich das größte Trüben von all den Wahrheiten, die wir heute erkennen und sehen werden. Denn eigentlich müsste man nach all den Wahrheiten sagen, schön, aber mit unserer sündigen Natur nicht mehr erreichbar. Und da brauchen wir Jesus Christus und sein Erlösungswerk, dass er uns wiederherstellt, dass er uns wieder ein neues Leben gibt und wir neue Menschen werden. Nun, Adam lernt und wir lernen mit ihm, Gott legt fest, was gut und schlecht ist. Und er hat jetzt in der Schöpfung tatsächlich etwas, das nicht gut ist. Gott erschafft etwas, das nicht gut ist. Jede andere Sache, die er in all diesen Tagen davor geschaffen hat, oder auch an diesem sechsten Tag, hat er immer gesagt, das ist gut. Und jetzt macht er etwas, eigentlich die Krone seiner Schöpfung, den Menschen. Und dann schaut er diesen einen Menschen an und sagt, es ist nicht gut. Gott hat Adam mit einem Mangel geschaffen. Das ist unser zweiter Punkt. Nun, was war denn nicht gut an Adam? Sein Körper war vollkommen. Er war nicht krank. Er war nicht mit einem Fehler. Er konnte alleine einen Großteil seiner Aufgaben erfüllen. Denn immerhin, er hat ganz alleine über die Tiere Autorität ausgeübt und hat ihnen Namen gegeben. In gewisser Weise konnte er auch den Garten alleine bearbeiten und seine Aufgaben über die Welt zu herrschen, hätte er ja auch alleine machen können, oder? Wenn Gott ihm noch viele andere solcher ähnlichen Wesen zur Seite gestellt hätte. Und übrigens die Vermehrung, na, da hätte Gott sich auch was anderes einfallen lassen können. Also, da gibt es im Tierreich genügend Beispiele, wo man nicht Männchen und Weibchen braucht. Was war der Mangel bei Adam? Der Text sagt es uns. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Nun, wenn wir über einen Mangel nachdenken und uns fragen, ist eine bestimmte Sache mangelhaft oder nicht, dann müssen wir uns erst einmal fragen, wozu ist diese Sache da? Nur dann, wenn wir die Funktion dieser Sache kennen, wenn wir wissen, wozu wir sie gebrauchen wollen, erst dann können wir festlegen, ob diese Sache mangelhaft ist oder nicht. Nehmt als Beispiel ein Auto, das ihr kauft. Wenn ihr ein Auto ohne Anhängerkupplung kauft und ihr wollt immer nur ein paar Leute im Auto fahren, dann ist für euch dieses Auto ohne Mangel, solange der Motor heile ist und auch alles andere stimmt. Ihr könnt damit die Personen fahren. Aber wenn ihr einen Anhänger anbringen wollt und ihr müsst jeden Tag eure Arbeit als Handwerker mit einem Anhänger verrichten, dann ist dieses Auto mangelhaft. Du kannst es nicht gebrauchen ohne Anhängerkupplung. Und ähnlich ist es mit vielen anderen Dingen in unserem Leben. Die Funktion, wozu du dieses Ding brauchst, bestimmt, ob das Ding an und für sich mangelhaft ist oder nicht. Wenn wir also gucken wollen, warum war das ein Mangel, dass der Adam alleine ist, dann müssen wir die Funktion, also die Bestimmung von Adam anschauen. Wir müssen also zurück zu 1. Mose 1, die Verse 26 und 27, und dort die Erschaffung des Menschen anschauen, weil Gott uns dort zeigt, wozu er den Menschen bestimmt hat. Lasst uns einmal 1. Mose 1, 26 und 27 lesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Die Bestimmung des Menschen ist als Ebenbild Gottes auf dieser Erde zu herrschen. Als Gott sagte, lasst uns Menschen machen, sagte er, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild und die sollen herrschen. So wie Gott, der ultimative, der endgültige Herrscher über die gesamte Welt ist, so sollte der Mensch wie Gott über die Erde herrschen. Und zwar in der Art und Weise und nach dem Wesen, wie Gott ist. Er sollte im Bild Gottes sozusagen als kleine Statue, lebendige Statue, als Wesen, das Gott ähnlich ist, auf dieser Erde herrschen. Genauso liebevoll und barmherzig und gütig und weise, wie Gott über das ganze Universum und auch über die Menschen herrscht. Also nicht in selbstsüchtiger, autoritärer Art und Weise. Und das Interessante ist, dass Gott hier sagt, dass er dafür den Menschen als Mann und Frau schuf. Nun, wenn wir jetzt den Text, und lasst uns hier einmal kurz in eine etwas ausführlichere Analyse des Textes gehen, wenn wir den ganzen Text genau anschauen, fällt auf, dass er hier anders geschrieben ist als in den anderen Versen davor. Überall, wenn es heißt, Gott hat etwas geschaffen, heißt es immer, Gott sprach und Gott machte. Ja, Gott sprach, das Wasser soll wimmelvoll Fülle und Wesen und Vögel sollen daherfliegen. Und dann heißt es im nächsten, und Gott schuf die Meerestiere und er schuf die Vögel. Gott sprach und dann Gott machte. Und jetzt, wo er zu Menschen kommt, macht er einen Bruch, einen Einschub. Und da heißt es nicht mehr einfach nur, Gott sprach, sondern wir sehen auf einmal in Gottes Gedankenwelt hinein. Es gibt ein Fenster in Gottes Ratschluss. Auf einmal sagt Gott, das ist meine Überlegung. Und das ist ungewöhnlich. Sprachlich ungewöhnlich. Es ist etwas Neues im Text. Und dann sehen wir auch noch, dass Gott hier zum ersten Mal in einer Mehrzahl erscheint. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Gott spricht, einer, und sagt, lasst uns Menschen machen. Und dann das Nächste, was hier auffällt, also entschuldigt, wenn es jetzt ein bisschen sehr textstudierend wird, aber ich finde, das ist wichtig, solche Dinge zu beachten. Es gibt jetzt einen Parallelismus zweifach mit einmal einem Chiasma. Also lass mich das erklären. Schaut mal in Vers 27. Gott sagt erstmal, lasst uns Menschen machen. Das ist seine Gedankenwelt. Er hat eine Bestimmung für die Menschen. Sie sollen nach seinem Ebenbild zu seiner Verherrlichung auf dieser Welt über die Tiere und über die Pflanzen herrschen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Steht dort, ja? Gott, das ist ein Element, schuf, das ist das, was er tat, den Menschen, das ist das dritte Element in dem Satz, in seinem Bild. Und jetzt finden wir im nächsten Teilsatz die gleichen vier Elemente, aber in umgekehrter Reihenfolge. Im Bild Gottes schuf er ihn. Das heißt also, Gott sagt genau das Gleiche, absolut das Gleiche, nur einmal kreuzverkehrt. Während das gesamte, also man muss sich schon überlegen, erste Buch Mose, gerade die ersten Kapitel sind so kompakt, so viel Wahrheit in kurzen Sätzen, dass man sich überlegt, warum sagt Gott das hier doppelt und dann auch noch ein drittes Mal. Noch einmal sagt er, und zwar in der gleichen Reihenfolge wie beim zweiten Satz, im Bild Gottes schuf er ihn, sagt er das jetzt noch einmal, aber er ändert das Wort Bild in Mann und Frau. Also ein ergänzender Parallelismus. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, die Menschen. Da sehen wir wieder ihn, den Menschen, Einzahl, schuf er sie als Mann und Frau Mehrzahl. So, um euch nicht weiter damit jetzt zu belasten und zu quälen, die Schlussfolgerung des Ganzen, nach meiner Überzeugung, ist nur die eine. Gott ist eine Mehrzahl in Einzahl. Und deswegen kann der Mensch Gott nur dann wirklich adäquat und gut repräsentieren, wenn er als Mehrzahl in einer Einheit existiert. Deswegen schuf Gott zwei, die eins sein sollten. Wir können alleine Gott mit der Liebe, mit der Weisheit, mit der Geduld widerspiegeln, mit vielen anderen solcher Eigenschaften. Das kann jeder Einzelne auch tun, wenn er denn vollkommen wäre und das könnte. Aber theoretisch, in Christus, auch praktisch möglich. Aber Gottes Einheit können wir nur repräsentieren, indem sich mehrere Menschen zu einer Einheit vereinen. Und dafür machte Gott Mann und Frau. Und jetzt ist dieser Adam dort alleine im Garten und es ist nur allzu logisch, dass Gott sagt, da ist ein Mangel. Es ist nicht gut, dass er alleine ist. Er kann alleine uns als Gotteswesen nicht angemessen abbilden. Und noch etwas, dieser Mensch alleine kann nicht das erleben, was wir als gemeinschaftliche Einheit in der Gottheit erleben. Er hat nicht diese Erfüllung, die mehrere in eins haben, als Einheit, die Gott als Erfüllung in seiner Dreieinheit hat. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber es ist mir sehr wichtig, dass ihr das möglichst versteht. Denn diese Einheit, darauf werde ich später noch zurückkommen, diese Einheit ist das, worauf es am allerletzten Ende in unserer Existenz wieder hinausläuft. Denn wir haben das verloren mit dem Sündenfall. Und was Gott als Ersatz gibt, als Erlösung gibt, ist noch weitaus mehr als das, was er uns am Anfang gegeben hat. Nun, kurz, die Bestimmung des Menschen ist, Gott zu repräsentieren und ihn zu ehren. Und dafür braucht er die Einheit einer Mehrzahl. Und der ultimative Zweck der Ehe ist, Gott zu repräsentieren. Adam lernt, dass er Hilfe braucht, dass er nicht alleine das machen kann, wozu er geschaffen ist. Und das ist Gott gewollt. Er war ein Mann ohne Hilfe, ein hilfloser Mann. Es ist Gott gewollt, dass der Mann alleine unvollständig ist. Es ist Gott gewollt, dass Menschen einander helfen und dass sie Hilfe brauchen. Gott hat den Menschen nie gemacht, damit er selbstständig, autark, ohne dass er auf Gott oder andere angewiesen wäre, leben könnte. Gott hat den Menschen als abhängiges Wesen geschaffen und es ist nicht gottgemäß und nicht biblisch, nicht göttlich, wenn wir unabhängig sein wollen. Es gibt sicherlich Dinge, von denen wir unabhängig sein können, aber die Unabhängigkeit generell, von allem und jedem unabhängig zu sein, ist nicht Gottes Plan. Wir halten fest, Gott erschafft Adam mit einem Mangel und Adam lernt, dass er Hilfe braucht, um Gottes Bestimmung für ihn als Menschen ausleben zu können. Die Bestimmung des Menschen ist, Gott zu repräsentieren und ihn zu ehren und dafür braucht es eine Einheit von vielen oder von mindestens zwei. Es ist der ultimative Zweck der Ehe, Gott zu repräsentieren. Und die Funktionsweise der Ehe ist Einheit. Nun wollen wir zum dritten Punkt gehen. Gott kennt auch die Lösung. Gott der Herr sprach. Zweitens sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Und dann sagt er ihm, ich will ihm eine Hilfe machen. Gott kennt also die Lösung, die der Adam braucht. Er hat die Lösung. Und das ist wichtig für uns im Leben. Das war für den Adam wichtig, das ist für uns wichtig. Wenn wir sagen, Gott weiß, was für uns gut und schlecht ist, wenn wir sagen, dass Gott bestimmt, was unsere Aufgabe ist, dann dürfen wir auch sagen, dass Gott die Lösung unseres Problems kennt, unseres Mangels. Die Hilfe, die wir brauchen, die hat Gott. Und sie ist nirgendwo anders. Das Wort, das hier mit Gehilfen übersetzt wird, ist eigentlich das ganz normale Wort für Hilfe. Ja, das hebräische Wort Esa. Wir kennen das von Eben Esa. Bis hierhin Hilfe. Oder woher kommt meine, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, betet der Psalmist, woher wird meine Hilfe kommen? Ja, woher kommt mein Esa? Nun, so war das auch bei dem Adam. Er stellt sich die Frage, woher kommt jetzt meine Hilfe? Von den Bergen? Ich weiß nicht, ob dort im Garten Eden Berge waren, ob sie nun waren oder nicht, aber von wo auch immer er seine Augen aufheben konnte, da kamen Tiere an. Ja, Vers 19, und Gott bildete aus dem Erdboden all die Tiere des Feldes und all die Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu gucken, wie er sie benennen würde. Nun, ist unter diesen Tieren eine Hilfe für den Adam da? Und der Adam beginnt, diese Tiere Namen zu geben. Adam lernt hier übrigens, Gott zu vertrauen. Adam unternimmt nichts selbstständig. Er wartet auf Gott und er vertraut Gott. Wenn Gott gesagt hat, ich habe die Hilfe für dich, dann tut Adam erstmal das, was Gott ihm sagt zu tun, ohne jetzt sofort die Hilfe haben zu wollen. Und Gott gibt ihm erstmal eine Reihe von Tieren, die er ihm vorlegt. Ich weiß nicht, ob es Hunderte oder Tausende waren an diesem ersten Tag, die er benennen sollte, aber er wahrscheinlich so alle paar Sekunden einen Namen geben. Erstens brauchte er einen ziemlich großen IQ, um so viele Worte zu haben, sie zu benennen und dann auch noch am nächsten Tag wiederzukennen. Kinder, wie wäre es mit 1000 Vokabeln pro Tag? Will jemand von euch es mit Adam aufnehmen? Vermutlich war er um einiges intelligenter als wir. Ich gehe sehr stark davon aus. Es ist für uns heute so ziemlich unmöglich, 1000 Vokabeln pro Tag zu lernen. 100, 200 ist mit einigen Tricks, mit einem guten Kopf wohl möglich. Aber das ist dann auch schon so die Grenze dessen, was ein Mensch schaffen kann. 20, 30 ist für jeden möglich, der nicht behindert ist. Okay? Wer das nicht schafft, lebt unter seinen Möglichkeiten. Vielleicht müsste man auch wissen, wie. Das ist nicht heute unser Thema. Also Adam lernt Gott zu vertrauen und er macht Gottes Auftrag. Gott gibt ihm Tiere und er soll sie benennen. Und das tut der Adam auch erst einmal. Nun, zwei Dinge, die wir hier dabei lernen. Das erste ist, Adam findet erstmal unter den Tieren nichts. Dieses Benennen, das hat sicherlich die eine Funktion, dass dem Adam bewusst wurde, viele Tiere, viele Geschöpfe Gottes, er konnte mit diesen Tieren in irgendeiner Weise interagieren, also mit ihnen kommunizieren, wie auch immer. Die liefen von ihm nicht weg, er hatte nicht Angst, da waren keine Raubtiere dabei damals. Und es wurde ihm bewusst, dass da keine Hilfe da ist. Und er nahm sich auch keines der Tiere zur Hilfe. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Lass uns einmal darüber nachdenken, was bedeutet das Namen geben? Wer gibt wem einen Namen? Einen Namen gibt die Autorität dem Untergeordneten. Die Eltern benennen ihre Kinder. Ein König, so lesen wir das in der Bibel, konnte seinen Untertanen neue Namen geben. Ja, Daniel hieß Belsazar. Er bekam einen neuen Namen von Nebukadnezar. Oder Seine Freunde, die bekamen alle einen neuen Namen. Gott hat den Menschen Namen gegeben. Oder die Gesellschaft konnte einem Einzelnen einen Namen geben. Aus dem Saulus wurde dann ein Paulus. Und dann, jetzt weiß ich gar nicht, Barnabas, wie hieß er eigentlich vorher? Ich glaube, ja, vielleicht habe ich nicht. Auf jeden Fall gibt es immer wieder solche Leute, die einen Namen hatten und dann irgendwann einen anderen Namen bekamen. Aber das Interessante ist, wenn wir jemandem einen Namen geben, dann verbinden wir, vielleicht wir heute in unserer Kultur nicht mehr so, aber üblicherweise in der Welt und bei einigen auch heute noch bei uns, verbinden wir mit dem Namen eine Bedeutung. Wir legen in den Namen einen Wunsch für dieses Kind oder eine Hoffnung, etwas, was, wo das Leben des Kindes mit diesem Namen zusammenkommen sollte. Das ist unsere Hoffnung, zumindest soweit es in unserer Hand ist. Wenn Gott einem Menschen einen Namen gibt, dann macht er auch den Menschen dazu. Und jedes Mal in der Bibel, wenn Gott einem Menschen einen neuen Namen gab oder den Eltern sagte, wie der Name des Kindes sein sollte, war die Zukunft dieses Menschen von seinem Namen nicht mehr zu trennen. Das gehörte zusammen. Das heißt, mit dem Namen geben hat Gott als der souveräne Gott, der über alle Macht hat, deine Zukunft bestimmt, deine Funktion, deinen Auftrag. Nun, wenn wir Menschen das auch nicht vollständig tun können, wenn ich meinem Kind einen Namen gebe und ich sage, du sollst Herrscher heißen, weil ich will, dass mein König Präsident wird, dann kann ich meine Hoffnung da hineinlegen. Ich kann ihn vielleicht auch fördern, so gut es geht, aber ich kann ihn auch wählen, aber ich kann nicht das ganze Volk dazu verurteilen, ihn zu wählen, damit er Präsident wird. Also die Macht unsere menschliche Macht ist begrenzt. Aber sie ist in vielfach da. Und was Adam hier getan hat mit Namen geben, ist, er hat über die Tiere Autorität ausgeübt. Und wir können davon ausgehen, ich will das gleich erklären, dass Adam, indem er die Tiere benannte, auch in gewisser Weise die Funktion der Tiere innerhalb ihrer Art und Möglichkeit mitbestimmte. Er bestimmte über die Zukunft dieses Tieres. Das tun wir bis heute in einem gewissen Sinn immer noch. Wenn du ein Pferd hast und du bist Pferdezüchter und du sagst, das soll ein Ackergaul werden und du nennst ihn Ackergaul, dann züchtest du so lange, bis er Hufen hat, die breit genug sind und das Tier kräftig genug ist, damit es für den Acker geeignet ist. Das heißt, du, vielleicht nicht über dieses eine einzelne Pferd, aber über die gesamte Rasse, die dort entstehen soll, übst du Macht aus und du machst aus ihm das, was du willst. Wenn du einen Hirtenhund haben willst, dann züchtest du den Hund so lange, bis er ein guter Hirtenhund ist und seine Aufgabe als Hirtenhund gut macht. Das machen wir auch mit blinden Hunden. Du kannst nicht jeden Hund als Blindenführer einsetzen. Nur wenn du die Autorität, die Gott dir als Mensch gegeben hast, über die Tiere zu herrschen, nutzt, um aus dem Tier das zu machen, was du aus ihm machen willst, einen blinden Hund, hast du ihm den Namen gegeben und hast daraus das gemacht, was er werden sollte. Und vielleicht in ähnlicher Art und Weise könnten wir sagen, ist dieses Namengeben, das Adam an die Tiere tat, nicht einfach nur eine Buchstabenkombination, einfach nur etwas, damit man die Tiere voneinander trennen kann durch Namen, sondern er hat Autorität über sie geübt. Und keinem dieser Tiere gab er den Namen Helfer. Auch nicht dem Schimpansen. Okay? Er wäre ihm doch in vielem recht ähnlich gewesen. Adam tut es aber nicht. Gott hatte doch gesagt, ich werde dir eine Hilfe machen. Und das ist der vierte Punkt, den wir heute anschauen wollen. Es war nicht Adam, der sich selbst eine Hilfe machte, wenn Gott die Lösung hat. Dann lässt er die Lösung auch bei Gott. Und er nimmt sich keine eigene Lösung. Nun lasst mich an dieser Stelle einen kurzen Ausflug machen. Wir sind heute sündige Menschen. Adam war es damals nicht. Vieles von dem, was Adam tat und konnte, wie er dachte und war, alles war ohne Sünde, und es ist heute komplett anders bei uns. Während Adam vollständig selbstlos für die Tiere sorgte, wie Gott es wollte, völlig selbstlos zu Gottes Verherrlichung lebte, wie Gott es wollte, völlig selbstlos auf Gott wartete, weil er wusste, Gott weiß, was gut und schlecht ist. Er hatte ja von dem Baum noch nicht gegessen. Sind wir heute Menschen, die sagen, ich weiß, was für mich gut ist. Ich weiß übrigens auch, welche Frau für mich gut ist. Ja, ne, das wissen die jungen Männer so ziemlich immer. Die will ich und keine andere. Und wenn ich die nicht kriege, dann kann ich nicht mehr weiterleben. Also ich hoffe, dass keiner von euch so denken wird. Aber es geht so weit bei Verliebten manchmal. Und das ist schlimm. Du weißt gar nicht, was für dich am besten ist. Das weiß Gott. Nun, darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Das war nochmal ein Seitenweg. Also während Adam sündlos für Gott alles tat und für den Nächsten, tun wir es für uns. Wir wollen nicht mehr auf Gott hören, was er uns sagt. Wir wollen auch nicht warten, bis er seine Hilfe und seine Lösung gibt, sondern wir suchen selbst nach der Lösung. Wir sagen, ich weiß, was für mich gut ist, und ich werde diese Lösung suchen. Und wenn jemand sagt, für mich ist es gut, als Mann, dass ich mit einem anderen Mann die Ehe habe, dann suche ich mir und mache mir die Lösung. Und das kann nur schieflaufen. Und in umgekehrter Weise Frau und Frau auch. Oder wenn ein Gläubiger sagt, diese ungläubige Frau, sie ist zwar nicht gläubig, aber sonst passt sie perfekt zu mir. Mit all unseren Eigenschaften passen wir sehr gut zusammen. Die will ich haben. Das ist die Hilfe, die für mich gut ist. Nein. Gott sagt jedem Gläubigen, wenn du gläubig bist und im gläubigen Zustand dir einen Partner suchst, eine Frau, es muss im Glauben geschehen. 1. Korinther 7. Es ist so klar geschrieben, dass man da nicht viel drüber diskutieren kann. Und so gibt es viele der Hilfen, die wir uns selbst machen. Und der Mensch ist so gestrickt. Und wir brauchen auch eine Lösung. Und die Lösung, dass wir wirklich als neue Menschen wieder selbstlos leben, heißt Jesus Christus. Die erhabene Bestimmung mit der Ehe, Gott zu repräsentieren, können wir nur dann wirklich leben, wenn wir Jesus Christus in uns haben. Wir müssen dazu selbstlos Gott und dem Nächsten dienen, ohne Egoismus. Und das können wir nicht. Als Sünder mit einem kaputten Herzen sind wir nicht dazu in der Lage. Und Gottes Lösung, nur in Jesus Christus, können wir auch mit unserer Ehe wirklich Gottes Absichten erfüllen. Und ohne Jesus Christus können wir in unserem sündigen, egoistischen Zustand diese Absicht Gottes nicht erfüllen. Wir brauchen Jesus, der uns von unserer Selbstsucht und unserer Selbstverwirklichung frei macht. Ich möchte an dieser Stelle kurz schon einwerfen, dass die Ehe als Vorbild auf ein noch viel größeres Geschenk dient. Paulus sagt nämlich in Epheser 5, dass er die Ehe, dass Mann und Frau ein Fleisch sind, auf Christus und die Gemeinde deutet. Aber dazu möchte ich später etwas mehr sagen. So, wir haben nun festgestellt, dass Gott selbst festlegt, was gut und schlecht ist. Gott hat dem Adam mit Mangel geschaffen. Wir brauchen Hilfe und wir sind als Menschen auf Hilfe angewiesen. Gott selbst ist es, der die Lösung für den Mangel hat. Und wir haben auch gesehen, dass Gott selbst den Mangel beheben will. Gott sagt nicht nur, ich will ihm eine Gehilfin machen, also er braucht eine Hilfe, sondern Gott sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen. Gott sagt nicht, er braucht eine Hilfe. Er sagt, ich will ihm eine Gehilfe machen. Gott selber macht es. Und das ist das, wo der Adam an vierter Stelle jetzt lernen musste, Geduld zu üben. Wenn Gott sagt, dass er die Lösung hat, hat Adam sich erstmal kein Tier selbst als Hilfe genommen und selbst eine Lösung gesucht. Und wenn Gott sagt, dass er die Lösung machen, geben will, dann hat er eben zu warten. Und nun lest Vers 20, da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen, für Adam, fand sich keine Hilfe, die ihm entsprochen hätte. Und an dieser Stelle unternimmt Adam nichts in Eigenregie, um sich selbst zu helfen. Er wartet auf Gott. Er lernt Geduld. Adam macht erst seine Aufgabe und dann tut er nichts weiter. Wir lesen in Hebräer 6, Vers 15, dass die, die Verheißung erlangen, die geduldig warten. Also es ist dort auf Abraham bezogen, dass er die Verheißung erlangte, weil er geduldig wartete. Oder in Hebräer 10, 36, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Wir sehen hier in Adam den Ersten, der dieses Vorbild gelebt hat. Er hat standhaft ausgeharrt, er hat seine Aufgabe gemacht, er hat geduldig gewartet. Und dann kam die Verheißung, der tiefe Schlaf. Nein, nein, das war nicht die Verheißung, der Schlaf. Aber Gott ließ ihn in einen tiefen Schlaf fallen. Wir sind dabei Vers 5. Gott selbst behebt den Mangel. Punkt 5, nicht Vers 5. Und Gott, Vers 21, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Und Gott selbst füllt den Mangel aus. Wir sehen hier also so die erste Operation in unserem Universum, auf unserem Planeten. Gott nimmt eine Rippe raus, er nimmt also Fleisch und Knochen vom Mann und macht daraus eine Frau. Nun, Gott hat vorher, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, dem Adam nicht gesagt, meine Hilfe an dich ist eine Frau. Gehilfin klingt weiblich, aber das Wort Esa sagt nichts über Weiblichkeit. Es sagt einfach nur eine Hilfe. Was Gott dem Adam versprochen hat, war nur eine Hilfe. Dass diese Hilfe eine Frau ist, davon hat der Adam überhaupt keine Ahnung. Er hat vielleicht überhaupt nicht eine Vorstellung gehabt, wie diese Hilfe sein könnte. Und dann macht Gott eine Frau. Er macht keinen zweiten Mann. Er macht auch nicht eine Frau mit einer zweiten Frau. Sondern Gottes Absicht war es, damit er repräsentiert werden kann. Mann und Frau. Die Autorität, wie Gott der Vater sie in der Einheit Gottes hat, und die Frau als die Untergeordnete zum Mann, wie Jesus Christus sich seinem Vater unterordnet in dieser Einheit Gottes. Niemand von uns würde sagen, dass Jesus minderwertig wäre und nicht so bedeutsam im Vergleich zu Gott, dem Vater. Und genauso wenig wie Jesus im Vergleich zu Gott, dem Vater, minderwertig oder weniger bedeutsam ist, genauso wenig ist eine Frau dem Mann gegenüber minderwertig oder weniger bedeutsam. Überhaupt nicht. Der Unterschied besteht nur darin, dass es unterschiedliche Rollen sind, dass es unterschiedliche Autoritätenverteilung gibt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendjemand seinen Verstand abgibt, dass irgendjemand über den anderen selbstsüchtig herrscht oder irgendetwas dergleichen. Das gleiche Verhältnis, wie Gott in seiner Gottheit hat. Gott Vater hat die Autorität über Gott, den Sohn, und Jesus unterordnet sich in allem seinem Vater und führt den Willen des Vaters auf der Erde aus, tut alles, was der Vater will. Und in gleicher Weise hat Gott es in die Ehe hineingelegt, das entsprechende Gegenstück dazu. Der Mann ist das Haupt, die Frau unterordnet sich ihm und hilft ihm bei dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. So sehen wir ein Stück mehr wieder, wie sehr die Ehe dazu beiträgt, dass wir Gottes Wesen auf dieser Erde wirklich repräsentieren können. Endgültig, vollständig. Und das, was ich unter diesem Punkt 5 besonders hervorheben möchte, wenn Gott selbst den Mangel behebt, ist, dass Gottes Lösung wahre Erfüllung bringt. Und das ist vielleicht der schönste aller Punkte und aller Inhalte, zu dem wir heute kommen und mit dem ich euch dann auch entlassen werde. Gottes Lösung ist wahre Erfüllung. Schaut einmal, Adam, der hat sich ja von den Tieren nichts gesucht und geholt, und nun wacht er auf und Gott bringt die Frau zu ihm. Ja, ich weiß nicht, wie weit im Voraus der Adam die Frau dann schon sah oder auch nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt Gott, bringt die Frau zu ihm. Nun hört, was Adam hier auf einmal sagt. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Endlich. Ich frage mich manchmal, wie viele Emotionen ist in diesem endlich drin? Es war nicht ein endlich habe ich das passende Werkzeug, das mir die passende Hilfe ist. Endlich habe ich hier einen Mitarbeiter gefunden, der mir richtig gut zur Hand gehen kann. Das ist nicht dieses, wie Gehilfen, ja, auf der Arbeit oder ich brauche hier mal einen Helfer, der mir ein bisschen zur Hand geht. Dieses endlich ist so voller Emotionen. Der Adam hatte einen Mangel. Er brauchte Hilfe. Er hat selbst nichts unternommen. Und nun kommt dort jemand und der Adam flippt völlig aus. Der ist hin und weg gerissen. Der schaut sie an und sagt, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Das ist nicht so ähnlich wie der Affe. Das ist Fleisch von meinem Fleisch. Das ist Knochen von meinem Knochen. Und ich nehme an, er merkte, dass eine Rippe fehlte. Das war so gleich zu ihm, so absolut verblüffend gleich, dass Adam sagt, die soll Männin heißen. Ja, er ist der Mann und sie ist die Männin. Also noch, es geht nicht enger. Sie ist von mir genommen, also gehört sie zu mir. Wir sind eins. Ich weiß nicht, manchmal wünsche ich mir, ich würde das in einem mitreißenden Film einmal sehen können, wie es damals gewesen ist. Also ich glaube, das müsste wirklich herrlich sein. Aber ich glaube, wir können ihn in der Ewigkeit mal fragen, wie es war. Wir werden ja Adam treffen. Und dann könnt ihr ihn fragen. Aber es muss gewaltig gewesen sein, was dieser Mann damals plötzlich für, weiß nicht, Emotionen, für Glücksgefühl hatte. Endlich ist das da. Ich hatte keine Ahnung, was da kommt, aber das ist es. Das ist die Hilfe. Und er nennt sie Männin, weil sie vom Mann genommen ist. Im Hebräischen Ish, der Mann, der Mensch, und Isha, die Frau. Was bedeutet das, dass der Adam seiner Frau einen Namen gegeben hat? Das ist der 6. Punkt, den ich heute nur streifen will. Gott führt hier schon die männliche Leiterschaft und die weibliche Unterordnung ein. Adam übt Autorität aus über seine Frau. Denn er hat den Auftrag Gottes und Gott sagt, ich werde dir eine Hilfe machen. Und er nimmt diese Hilfe zu sich. Lass uns noch mal den letzten Vers, den wir genauer betrachten wollen, ansehen, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und dieses Darum bezieht sich unmittelbar auf Vers 23, wo es heißt, dass es endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Fleisch, Gebein. Nun sagt Gott, deswegen, weil sie so eins sind, so innig zusammengehören, weil das die Hilfe ist, die der Mann braucht, um Gott zu repräsentieren. Deswegen wird dieser Mann Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau ankleben. Das ist wörtlich übersetzt ankleben, nicht einfach nur anhängen. Und sie werden so stark aneinander kleben, so stark zusammengehören, so stark eins sein, dass Gott sagt, sie werden geradezu ein Fleisch werden. Und dieses ein Fleisch werden bezieht sich auf die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau innerhalb der Ehe. Und Gott hat sie ganz explizit in die Ehe hineingelegt und sie darf auch nur dort ausgeübt werden. Aber das ist der Höhepunkt der Einheit, die Gott einem Menschen gibt. Der Höhepunkt dessen, was ein Mensch an Erfüllung erleben kann, wenn es um Einheit geht. Und nun überlegt euch folgende Situation. Wenn wir immer nur dabei bleiben, dass wir sagen, der Mensch ist dazu geschaffen, dass er Gott ehrt, ihn verherrlicht und ihn repräsentiert. Deswegen hat Gott ihn als Mann und als Frau geschaffen, damit sie gemeinsam, der eine hilft dem anderen, aber beide sollen Gott repräsentieren, ihn verherrlichen. Dann könnte man doch fast da sagen, ja, Gott hat sich da ganz schön viele Sklaven auf dieser Erde herangezüchtet, die ihm alle Ehre machen. Ja, alle sollen ihn Ehre machen, alle sollen ihn anbeten, vor ihm niederfallen. Und genauso macht Gott es nicht. Denn in diesem Dienst an Gott, indem wir ihn verherrlichen, lässt Gott den Menschen auch die Erfüllung in der Einheit erleben, die er selbst in der Gottheit auch erlebt, in seiner vollkommenen Fülle. Diese absolute Freude und vollkommene Einheit, die Gott in seiner Einheit als dreieiner Gott erlebt, legt er jetzt ebenfalls in diese Ehe hinein und schenkt es dem Menschen, das zu erleben, was er selbst erlebt. Und hier sehen wir, dass in dem Dienst an Gott, in einem selbstlosen Dienst aneinander und an Gott, die höchste Erfüllung des Menschen sein kann, die es gibt. Und jetzt lasst mich noch einmal eins obendrauf setzen. Adam und Eva haben dieses wunderbare Geschenk ordentlich verbockt. Denn das nächste, was wir dann hier lesen, ist Kapitel 3, der Sündenfall. Damit war mit einer selbstlosen Dienst aneinander erstmal alles vorbei. Sie brauchten Kleider, weil ihre sexuelle Beziehung nicht mehr von gegenseitiger Liebe und dem Dienst aneinander geprägt war, sondern von Egoismus. Bringt es mir was? Habe ich Freude daran? Will ich oder will ich nicht? Das ist bis heute so geblieben in unserer Gesellschaft. Sie haben auch nicht mehr Gott gedient, höchstens noch in einer religiösen Form. Aber ihr Herz war sündig und war egoistisch auf sich gerichtet und es gelang ihnen nicht endgültig, von sich los nur Gott zu sehen und ihn wiederzuspiegeln. Und wir wissen, dass Jesus Christus deswegen in die Welt kam, dass er sterben musste, um uns wieder neue Herzen zu geben, um uns zu verändern, damit wir wieder in das Bild von Gott hineingebracht werden. Und wisst ihr, was Jesus gebetet hat in seinem letzten Abend auf dieser Erde, vor der Kreuzigung zumindest? Lass es mich lesen und ich möchte euch bitten, dass ihr trotz der fortgeschrittenen Zeit und des Wetters, dass es heiß ist, doch noch einmal all eure Kraft zusammenrauft und Kapitel 17 aufschlagt oder einfach nur zuhört. Johannes Kapitel 17. Da sagt Jesus Folgendes ab Vers 22. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Also hier bittet er für alle die, die durch das Wort der Apostel an Jesus Christus glauben werden. Also sprich auch für uns alle. Er sagt, ich habe die Herrlichkeit ihnen gegeben, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Also Jesus will diese Einheit wiederherstellen. Er sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du, Vater, mir, die göttliche Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, genauso wie wir eins sind. Aber hier geht es nicht mehr um das Einssein von Mann und Frau, sondern in einer Gemeinde, eine Art von Einheit, die bis dahin völlig unbekannt war. Und dann geht es noch weiter. Damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Es ist nicht nur eine Wiederherstellung zu dem ursprünglichen Einheit in einer Ehe, sondern was Jesus hier sagt ist, und jetzt machen wir mit euch kaputten, sündigen Menschen nicht nur unter euch eine Einheit, sondern ihr mit uns, Gott, sollt eins sein, eine vollkommene Einheit. Deswegen ist die Ehe ein Abbild von dem, was eine Einheit zwischen Gott und Menschen noch höher sein kann. Deswegen deutet Paulus auch die Ehe auf Christus und die Gemeinde hin, wo Gott mit der Gemeinde, mit Menschen eins wird. Und das macht mich immer wieder sprachlos. Da ist der Mensch, er hat von Gott eine vollkommene Einheit bekommen, herrliche Einheit zu erleben, indem er als Mann und Frau im Herzen seelisch eins ist und dann auch noch körperlich eins wird und die höchste Erfüllung im Einzelnen erleben kann. Er vermasselt es völlig und statt Gott sagt, ich werde dir einen Ersatz wiederherstellen, macht er noch nicht einmal das Alte wieder gut, sondern er setzt eins obendrauf und sagt, und jetzt kommt die Einheit mit mir als Gott, nicht nur bei euch unter Menschen. Der Vater, der Sohn und wir als Menschen, als Gemeinde wollen und sollen eins sein mit ihm. Und Jesus möchte, dass wir zur vollendeten Einheit gelangen. Und wenn wir das im Auge behalten und dann auf unsere Ehe schauen oder auf die mögliche zukünftige Ehe für die, die noch nicht verheiratet sind, da muss die Ehe einfach als das schönste Geschenk, als die größte Gabe Gottes für uns Menschen hier auf der Erde angesehen werden. Sicherlich wird sie verblassen, wenn wir im Himmel sind und dort die vollendete Einheit mit Gott erleben werden. Sie ist hier auch in ihrer perfektesten Form, selbst in einer sündlosen, perfekten Form wäre die Ehe zwischen Menschen nur ein Bild, ein Abbild dessen, was wir im Himmel als Verherrlichte mit Gott erleben werden. Und das ist herrlich. Das ist wirklich herrlich. Deswegen möchte ich jeden Einzelnen aufrufen, jeden Verheirateten, macht euch eure Bestimmung bewusst, die ihr von Gott habt. Arbeitet daran, in Christus eure Einheit miteinander zu leben, um Gott zu verherrlichen. Und ich fordere euch, ihr unverheirateten Jugendlichen, auf, macht euch eure Bestimmung bewusst, zu der Gott euch geschaffen hat. Lebt in Reinheit, arbeitet daran, euch auf eine Ehe nach Gottes Bestimmung vorzubereiten, um ihn zu verherrlichen. Und ich rufe euch als Gemeinde auf, macht euch eurer hohen Berufung bewusst und strebt danach, im Heiligen Geist diese Einheit zu leben, sie zu bewahren mit allem, was dir zur Verfügung steht. Diese Einheit in der Gemeinde zu bewahren, zu pflegen und sie dem Bild Gottes immer ähnlicher zu machen. Wir als Gemeinde, wir sind sichtbar für die Welt. Und als Abbild von Gott. Die Welt sieht Gott nicht, aber wir sehen Gott in Jesus Christus. Wir erkennen Gott, die Welt erkennt ihn nicht. Wir als Gemeinde sind das ein Abbild und als Ehen im Besonderen. Und die Welt muss an uns sehen, wie Gott ist und wer Gott ist. Amen. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, du bist voller Herrlichkeit und Größe. Du hast zuerst diese herrliche Erfüllung, die du in der Einheit selbst in dir hast, die vollkommene Freude und das größte Glück, das hast du auch dem Menschen gegeben in der Ehe. Wenigstens teilweise das mit zu erleben, der Mensch, der dich abbildet. Und obwohl wir mit unserer Sünde das so verdorben haben, hast du es nicht nur wiederhergestellt, sondern du hast noch dazu die Einheit mit uns Menschen und mit dir als Gott im Sinn. Du liebst uns genauso, wie du deinen Sohn Jesus Christus liebst, haben wir gelesen. Du möchtest die Einheit mit uns, das Einssein mit uns, genauso wie du es in Jesus Christus hast, mit vollkommener Einheit, Liebe, mit vollkommener Freude. Ich habe keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Ich bin dir dankbar für meine Ehe, wo ich ein Stückchen weit davon erleben kann. Ich bin dir dankbar für die Gemeinde, die wir hier haben und für all die Einheit, die wir bis jetzt auch erlebt haben. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen seiner Berufung bewusst machst und sie ihm immer wieder vor Augen führst. Und ganz besonders auch uns als Gemeinde, damit wir lernen, dich zu ehren auf dieser Erde. Ein Abbild von dir zu sein, das die Welt sieht, durch das sie dich kennenlernen kann. In Jesu Namen bete ich. Amen.